Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
Sebastian, schöne Grüße Hi. In die USA.
Hi.
Ja, wir haben ja heute mal einen etwas erfreulicheren Grund für unser Gebabbel. Die Eintracht hat einen Traumstart in die neue Bundesliga-Saison gehabt. Was hast du vom Spiel, von dem glorreichen 2:0-Sieg in Freiburg mitbekommen, damit ich weiß, was ich dir von dem Spiel zu erzählen haben muss?
Also ich habe ja schon letzte Woche angedeutet, dass es samstags für mich relativ schwierig ist, das zu verfolgen. Also das Spiel begann Ortszeit um 7:30 morgens. Ich musste ab 7 Uhr arbeiten und da ich ja nicht überall Internet habe und die ganze Zeit mit einem Golfkart durch die Gegend fahren muss, habe ich mich dazu entschlossen, immer alle Viertelstunde eigentlich zur Lobby zu fahren oder kurz mal den Kicker aktualisieren und zu gucken, wie es steht. Ja, und habe quasi das auch nur über den Ticker mitbekommen, habe dann die Zusammenfassung ganz kurz im Internet bei Fox Sport angesehen und ansonsten nur Artikel im Internet gelesen.
Okay, wie viele Mülltüten wurden in den 90 Minuten bei dir geordert?
Oh, um die Zeit sind es immer viele, also aber es ging. Okay. Jetzt, wo die Hauptsaison hier vorbei ist, ist es auch nicht mehr so viel.
Also bist du jetzt auch niemand in die Gurgel oder sowas?
Nee, diesmal, das Ergebnis war diesmal erfreulicher, deswegen
okay.
War es schon besser gelaunt.
Na gut, du hast also nichts gesehen. Daher, was war dein allererster Gedanke, als du gesehen hast, erster Spieltag, erstes Tor, Nikolai Müller?
Ich habe natürlich wahrscheinlich wie viele andere gehofft, dass er sich nicht verletzt.
Genau.
Er hat sich auch zusammenreißen können. Ich glaube, er wusste haargenau.
Ja, er hat diesmal weder einen Hubschrauber noch eine Wasserbombe noch sonst irgendwas gemacht. Er ist einfach betend gen Himmel an die Seitenlinie gerannt und hat das Trikot von dem Mitspieler hochgehalten, was man im Fernsehen tatsächlich nicht sehen konnte, von wem er das hochgehalten hat, weil man hat nämlich im Fernsehen dann wirklich nur Indeed als Aufschrift gesehen.
Das war Chandler, habe ich gelesen.
Genau, Chandler war es. Aber wie gesagt, das konnte man, ich war nicht in Freiburg, ich habe es auch im Fernsehen gesehen, das Spiel, und das konnte man dann im Fernsehen nicht erfassen, wen er hochgehalten hat. Aber es war naheliegend, dass Chandler war, und das hat dann auch später dann auch der Pressebericht dann vom Spiel bestätigt. Ja, und dann das zweite Tor, Sebastian Haller, wo man ja auch sagen muss, die Rückrunde letztes Jahr hast du noch ein bisschen mitbekommen, dass das auch schon fast der zweite Neuzugang war, ja, wenn man ihn jetzt mit der Rückrundenleistung dann auch vergleicht. Weil Lehr, muss ich sagen, war bester Spieler auf dem Platz. Er hat das 1-0 von Nikolai Müller vorbereitet und das 2-0 dann selbst erzielt. Und die Freiburger wiederum, die sind so ein bisschen, die haben so die ersten 10 Minuten, das Tor ist ja schon nach 10 Minuten gefallen für die Eintracht, und davor war das eigentlich Spiel auf ein Tor. Und die Freiburger haben wirklich all-in gespielt, weil die haben wirklich darauf spekuliert, dass wir verunsichert sind, dass der Torhüter Renault verunsichert ist. Und das kann man nach den letzten beiden Spielen ja durchaus mal wagen, da richtig Gas zu geben. Und ich muss sagen, wir sind da hinten auch gewaltig geschwommen. Aber wer jetzt wirklich bei der Eintracht angekommen ist, und ich hoffe, das wird sich dann die nächsten Spiele auch bestätigen, ist unser neuer Goalie, der uns wirklich im Spiel gehalten hat und der nach Haller für mich der zweitbeste Mann auf dem Platz war, also der wirklich den Null gehalten hat. Bei einer Szene sah er ein bisschen unglücklich aus, ein Weitschuss, den er dann quasi den Nils Petersen vor die Füße serviert hat bei der Abwehrparade. Aber wenn man sich die Szene nochmal ab und zu angeschaut hat, hat man gesehen, das war auch ein gemeiner Schuss mit Aufsetzer. Und da kann man froh sein, dass er überhaupt noch dran war und hat dann den Nachschuss von Petersen dann, ja, ist angeschossen worden, hat ihn gehalten, wie auch immer. Aber das war schon eine Top-Leistung.
Aber es war ja auch irgendwie so, wenn ich jetzt gelesen habe und jetzt von dir auch wieder gehört habe, wenn die zu Freiburger so viel Druck gemacht haben und eigentlich, also im Ticker klang das ziemlich das Tor aus dem Nichts und
Ja.
am Ende wurde dann die Effizienz da einfach gelobt. Es klingt für mich alles ein bisschen so mit unglücklich irgendwie das Gegentor bekommen, hätte es anders laufen können.
Es hätte
Das meine ich
anders
auch in unserer Lage.
Laufen können. Also wie gesagt, die Freiburger sind knallhart all in gegangen, weil die wollten die vermeintlich verunsicherte Frankfurter Hintermannschaft dann auch so unter Druck setzen, dass die gar nicht Luft holen. Und das ist denen auch wirklich phasenweise gelungen. Aber ein super Torhüter. Und dann muss ich sagen, haben wir da einen in der Viererkette gehabt. Ein 19-jähriger Franzose in seinem ersten Pflichtspiel für die Eintracht. Ndicka, der war bärenstark. Der war
Ja,
bärenstark.
habe ich gelesen und freut mich, ja.
Ja, das haben wir so ein vom Alter her und von dem Talent her. Ich hoffe, dass wir da so einen neuen Vallejo jetzt haben. Also war Bernd stark, er ist auch wirklich eine Kante. Der ist 19 Jahre alt, aber da wechselst du die Straßenseite, wenn er dir nachts entgegenkommt. Das ist also ein ganz schönes Tier und ich glaube, da haben wir einen richtig geilen Fisch an der Angel. Ja, also
Ich
der.
möchte nur kurz meinen mahnenden, ewig pessimistischen Finger heben.
Ja, gerne.
Abibellaid hat genauso angefangen.
Oh, Scheiße. Ja, aber der hat doch nur in diesem Vorbereitungsspiel gegen Real Madrid geglänzt. Hat er auch ein gutes Bundesligaspiel gemacht? Weiß ich gar nicht
Weiß
mehr.
nicht mehr, aber da hat auch am Anfang jeder gesagt, ui, da haben wir uns eingeholt.
Ja,
Oh,
das ist
oh.
richtig. Hast du recht. Ich hoffe aber, dass unser Scouting diesmal tiefgründiger den Spieler beobachtet hat, als es bei Belaid der Fall war.
Ja, schauen wir mal. Aber für den haben wir damals für unsere Verhältnisse auch relativ viel, glaube ich, ausgegeben. 2,5 oder irgendwie sowas.
Also ich müsste jetzt auch lügen, aber ich glaube, nach Caio war das zu dem Zeitpunkt damals der zweitteuerste Transfer, ne? Caio war irgendwas mit knapp über 3?
Kayo war 3,8.
3,8?
Enin war aber auch relativ teuer.
Aber dann war der auf jeden Fall, ich sag mal, so ein Top-5-Transfer, ne? Vermute ich mal. Belaid war jetzt auch nicht ganz günstig zu dem damaligen Zeitpunkt. Heute lacht man darüber, das ist dann ein Schnäppchen, wenn du einen Spieler für 2,5 oder was bekommst. Auch für 3,8 übrigens, ja.
Ja, weil wir gerade dabei sind, das fällt mir nur gerade ein, hatte irgendjemand, ich habe selber nicht nachgerechnet, aber irgendjemand hatte sich mal im Internet, ich glaube im Eintracht-Forum, die Arbeit gemacht und mal erwähnt, dass eigentlich Fini immer unser teuerster Einkauf war. Weil da irgendwie war, wenn der so und so viele Spiele macht, müssen wir nochmal 500.000 drauflegen oder so. Ich kenne natürlich jetzt auch keine Vertragsbedingungen. Aber das nur am Rande.
Also ich müsste jetzt auch lügen, aber es kann wirklich sein, dass Fenin dann mit den Extrazahlungen, die dann nachträglich kamen, dann doch schon so an der 4-Millionen-Grenze gekratzt hat. Ist mir jetzt auch so, jetzt wo du es sagst, ja.
Jetzt ist aber auch, jetzt sind ja eh beide weit weg von unseren teuersten
Eben,
Einkäufen.
eben. Die waren vielleicht noch vor 2 Jahren Top 5 und jetzt sind die bestenfalls noch in den Top 15. Wir haben ja doch letztes und dieses Jahr einige Transfers geleistet, uns leisten können und dürfen, ja, die da den Rahmen gesprengt haben. Ich muss jetzt lügen, aber Allaire war, glaube ich, 7 Millionen, ne? Das dürfte unser Top-Einkauf immer noch sein. Also ich habe jetzt hier die Transferliste jetzt, was wir für Transfers getätigt haben in den letzten 2 Jahren, jetzt nicht vor mir liegen, aber Ndicka war jetzt auch nicht ganz billig. Dann hast du ja noch für Salcedo jetzt die Ausstiegsklausel bezahlt. Das waren ja auch noch mal ein paar Millionen. Rebic nicht zu vergessen. Und
Ja.
Luka Jovic wird gemunkelt. Da hört man ja von der Eintracht nichts. Wird gemunkelt, dass es 12 Millionen sind und 6 Millionen wurden jetzt bezahlt und 6 Millionen noch mal in der nächsten Saison oder in dieser Saison oder keine Ahnung was. Ja. Das sind schon andere Sphären, in denen wir da unterwegs sind, aber im Vergleich zu dem sonstigen Transferwahnsinn sind wir eigentlich immer noch auf der Position, wo wir eigentlich immer sind. Irgendwo laut Bruchhagen so zwischen Platz 13 und oder Platz 11 und Platz 15 oder was, ja. Also auch bei den Transfers.
Ja, gut, das ist auch gefühlt so. Ich hatte irgendwie, als die Ära Bruchhagen zu Ende ging, weiß ich irgendwie noch, dass wir, wenn es darum ging, ich glaube, die Tabelle habe ich sogar mal selbst für mich zusammengestellt, weil mich das interessiert hat, für welchen Spieler man am meisten Geld ausgegeben hatte. Und also von jedem Verein quasi so eine Tabelle gemacht hat.
Ja.
Was weiß ich, die Bayern 70 Millionen, Dortmund 40 oder sonst was. Da waren wir auf dem letzten Platz, also hinter Mainz und Augsburg und so. Das war die Zeit, als Caio der teuerste war. Da hatten die Augsburger und die Mainzer schon längst viel mehr ausgegeben für einen einzelnen Spieler.
Das ist interessant.
Aber ja, das ist total
Das
interessant.
ist wirklich interessant, ja.
Weil da hatten, glaube ich, die Augsburger Co. gekauft oder so und haben dafür 5 Millionen ausgegeben. Und ich hatte mich gefragt, wenn wir jemals 5 Millionen ausgegeben hatten, wir nicht. Und ja.
Ja, die Zeiten haben sich geändert.
Ja.
Und ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer noch so ein schlechtes Gefühl dabei. Ich meine, wir haben natürlich jetzt durch den Pokalsieg eine auch wirtschaftlich bombastische Saison gehabt. Dann haben wir jetzt Gott sei Dank auch durch den Pokalsieg sind wir ja wieder in Europa. Das bedeutet jetzt auch die nächsten 5 Jahre nochmal jährlich. Boah, ich müsste lügen. Ich glaube, wir bekommen jährlich durch diese einmalige Europapokalteilnahme, also Stand jetzt, wenn wir dann die nächsten 4 Jahre uns nicht mehr für Europa qualifizieren sollen, bekommen wir trotzdem jährlich 5 Millionen aus diesem Europa-Fernsehtopf. Das ist eine ganze
Wort,
Menge. Das ist auch deutlich mehr als von unserer letzten Europapokalteilnahme, weil einfach mehr Fernsehgelder in den Topf drin sind. Dann darf man auch nicht vergessen, allerdings, das geht natürlich für alle Vereine in der Bundesliga, haben wir jetzt auch, ich glaube, das ist jetzt die erste oder zweite Saison, wo der neue TV-Vertrag greift, wo die DFL ja auch einen Deal gemacht hat, der ja auch an die Milliardengrenze irgendwo gekratzt hat. Das heißt, jetzt bekommen natürlich alle Bundesliga-Vereine mehr. Wir aber durch unseren 8. Platz und durch den Abstieg vom HSV und Köln und weiß ich nicht, nicht so gute sportliche Bilanz von Mainz und sowas. Ich glaube, 3 Tabellenplätze gut gemacht haben oder 4 und wir da auch noch mal mehr einnehmen. Dann wurde ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vielleicht eher weniger, dann wurden der innerhalb der AG die Aktionärstruktur noch mal geändert. Das heißt, die Freunde der Eintracht haben Anteile abgegeben, verkauft, eine neue GmbH, die dann Freunde der Eintracht heißt. Das ist so ein ganz, ganz komplexer Deal gewesen, der auch lange vom Finanzamt geprüft wurde, ob das Ding überhaupt sauber ist. Stichwort Schenkungssteuer, ja. Dass da also alles, ja, steuerrechtlich so okay ist, dass auch wirklich sich der Deal lohnt. Und das Finanzamt hat ja lange da gebraucht, um da das grüne Licht geben zu können, weil die haben dieses Modell selbst wohl nicht so ganz begriffen. Und ich kann es jetzt auch nicht wiedergeben. Ich habe zwar BWL studiert, aber ich müsste mich jetzt nochmal in dieses Thema irgendwie hineinarbeiten. Interessant ist auch, dass dieses Thema die Presse hier in Frankfurt oder auch überregional gar nicht aufgegriffen hat, weil das ist schon interessant, dass die Eintracht mit einer etwas, mit einer kleinen Änderung der Aktionärstruktur einfach 15 Millionen Euro mehr eingenommen hat, ohne dass das steuerlich relevant wird. Ja, weil sonst würdest du sagen, okay, Schenkungssteuer gleich 50% weg an den Fiskus. Nee, ist nicht passiert. Also, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht und es wurde auch lange vom Finanzamt geprüft und es schafft kein Journalist hier in Frankfurt, auch Wirtschaftsjournalisten nicht, dieses Modell mal irgendwie zu hinterfragen oder mal vorzustellen, weil das eigentlich ziemlich spannend ist. Auch für die Zukunft, was heißt, irgendwie finanzielle Modelle zu kreieren. Und dann haben wir jetzt einen Hauptsponsor von unserer Formel-1-Legende Sebastian Vettel, Kaspersky Lab, das hat jetzt auch nochmal 8 Millionen reingebracht. Also es läuft auch in der Einnahmeseite hervorragend und trotzdem ist das dann im Verhältnis zu denen, was so die Top 5, Schalke, Dortmund, Leipzig eh, so für Möglichkeiten haben, kommt mir das immer noch vor wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Irgendwie macht das ein bisschen so den Anschein, dass man das, was wir einnehmen und so weiter, irgendwie alles so irgendwie darauf hinausläuft, dass wir einigermaßen mitschwimmen können.
Richtig, und es ist ja ein richtiges Abgestrampel. Also macht ja wirklich Hellmann und Co. und Frankenbach, unser Finanzvorstand, die machen ja wirklich einen guten Job. Und jetzt auch mit der Aktionärsgeschichte, mit den Freunden der Adler und sowas, das ist ja von Seiten des Aufsichtsrats, Stäubing und die anderen Jungs, die machen ja wirklich einen richtig guten Job. Und trotzdem ist er dann, da wo du dann Bauchschmerzen bekommst, dann denkst du dir, wenn das jetzt alles nicht gewesen wäre, wenn jetzt die Business Seats nicht alle komplett vermarktet worden wären, wenn jetzt nicht irgendwie die Sponsoren uns die Tür einrennen würden, weil wir den Pokalsieg geholt haben, und hätten wir nicht den Pokalsieg geholt, wir hätten ja auch genauso gut letztes Jahr in der vorderen Runde ausscheiden können wie dieses Jahr, dann wäre das alles nicht möglich gewesen. Dann wären wir, wo wären wir dann, ja, wirtschaftlich? Also es lief alles für uns und trotzdem hast du das Gefühl, dass du vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hast, aber keinen gewaltigen Schritt nach vorne.
Das Problem ist halt auch ein bisschen, dass wir, ich nehme mal die Bayern ein bisschen raus, weil die ja doch finanziell eine Sonderrolle spielen, aber du hast da 17 Mannschaften, die größtenteils immer bessere wirtschaftliche Strukturen haben als im Vorjahr.
Ja, richtig.
Die immer einen Schritt nach vorne gehen wollen, sich immer verbessern im Gegensatz zur letzten Saison, und trotzdem hast du am Ende mindestens zwei Mannschaften, die absteigen.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Mainz hat offenbar das Geschäftsmodell wirklich, teuer Spieler zu verkaufen, und das gelingt auch erstaunlich gut. Aber trotzdem werden die auch dieses Jahr mit Sicherheit nicht in die obere Tabellenhälfte kommen. Also vermute ich jetzt mal meine Prognose. Hannover 96. Hält sich Kind gerade sehr zurück, weil diese 50+1 Ausnahmegenehmigung ja nicht erteilt wurde für Hannover 96, weil die DFL der Meinung ist, dass Kind nicht in dem Rahmen in den Verein investiert hat oder in dem Verhältnis zu den anderen Einnahmen in dem Verein investiert hat, dass, wenn es das gerechtfertigen würde, das Kind quasi den Verein übernehmen kann. So. Dagegen wird es jetzt auch eine zivilrechtliche Klage geben. Und ich bin kein Jurist, aber man munkelt so in der, auch Juristen und Sportjournalisten und so weiter, dass Kind zumindest gute Chancen hat, 50+1 zu kippen vom ordentlichen Gericht. Und jetzt bei der DFL auch schon tatsächlich hinter den Kulissen. Und da wird auch Axel Hellmann von, also Eintracht-Vorstand für Marketing und hast du nicht gesehen, auch mit Sicherheit auch da im Hintergrund werkeln. Da wird im Hintergrund schon überlegt, wie kann man 50+1 vielleicht ein bisschen variabler gestalten. Aber das sollten wir wirklich mal als Thema im eigenen Podcast machen, weil da muss ich mich so ein bisschen, da muss ich mich auch ein bisschen vorbereiten. Weil es gibt mittlerweile, um das noch mal ganz kurz anzuschneiden und dann vielleicht mal die, machen wir unsere nächste Podcast-Folge zu dem Thema, können wir schon mal anteasern. Es gibt, Hamburg ist jetzt abgestiegen, die hatten Kühne. Es gibt Dortmund, ist eine AG, eine Aktiengesellschaft, KGAA, ja, die gar nicht 50-1 gar nicht greift, aber die tun so, als wenn es greifen würde, und die verkaufen sich auch nach außen als die Bewahrer der 50-1-Regel, wo jetzt aber schon, ich weiß nicht, ob es Rummenig oder Uli Hoeneß waren, die dann gemeint haben, na, die blöffen ja nur. Die wollen ja, wenn sie pro 50-1 sind, eigentlich nur den Wettbewerb klein halten, weil für sie greift 50-1 gar nicht. Gut, dann haben wir das Thema Red Bull Leipzig, oder wie sie sich offiziell nennen, Rasenball Leipzig, die für die 50-1 tatsächlich auch nicht so richtig greift, weil 50-1 ist ja eine Regelung, dass bestehende Vereine eine Mehrheit, nämlich die 50+1%, einer ausgegliederten Kapitalgesellschaft Profisport halten. Das Problem war aber, dass es ja diesen Verein bei Red Bull gar nicht gab. Ja, das heißt von der reinen Logik her 50 plus 1 da gar nicht greifen kann. Also ich sag mal, die halbe Liga ist schon so auf Ausnahmekurs. Und das natürlich dann auch...
Das ist ja gerade das Schlimme, finde ich.
Ja, also eben.
Ich bin ein ganz großer Freund der Tradition und das ist mir ist es viel zu viel Geld, was in dem ganzen Wettbewerb ist, was sich natürlich nicht ändern lässt. Aber man muss über sowas auf jeden Fall diskutieren, weil irgendwie trotz, also für alle, ich sage jetzt nicht nur 18, sondern ich sag 36 oder noch mehr Teams, muss schon irgendwie eine Chancengleichheit auf dem Markt.
Richtig.
Die muss einfach gegeben sein.
Und die ist nicht gegeben.
Wie auch immer die aussieht. Ja, die ist auf keinen Fall gegeben, ja.
Und das wissen die auch. Das wissen die bei der DFL, das wissen die beteiligten Vereine, die ja auch die Gesellschafter der DFL sind. Und es ist die 50 plus 1 Regelung in dieser Form ist ein Treppenwitz. Vor allen Dingen auch noch, dass nehmen wir mal das Beispiel Eintracht Frankfurt und vergleichen das mal mit Hoffenheim, weil die jetzt quasi in unserer geografischen Nachbarschaft sind. Die Eintracht muss sich an 50 plus 1 halten. Ist jetzt mal unabhängig davon, ob wir jetzt als Mitglieder, wir sind ja noch das oberste Organ von Eintracht Frankfurt, jetzt auch 50 plus 1 weiterhin behalten wollen oder nicht. Wir dürfen es halt nicht selbst entscheiden. Also für die Eintracht ist Lizenzbedingung, dass der Verein 50 plus 1 Anteile an der Eintracht Frankfurt Fußball AG hält. Ja. Hoffenheim wiederum hat diese Lizenzbedingung nicht, weil der gute Herr Hopp schon so und so viele Jahre beachtlich in diesen Dorf- und Wiesenverein rein investiert hat und hat seit 2 Jahren, also vorletzte Saison, diese Ausnahmegenehmigung, dass bei Hoffenheim 50 plus 1 nicht greift. So, das ist für mich schon mal die Wettbewerbsverzerrung, dass wir, um überhaupt die Lizenz zu bekommen, 50 plus 1 bewahren müssen und andere Vereine das nicht. Oder sie finden Grauzonen wie Leipzig. Shit, da muss ich mal ganz kurz. Oder sie finden Grauzonen wie Leipzig oder Grauzonen wie Hamburger Sportverein und so weiter und so fort, wo 50 plus 1 einfach komplett durch Lücken in den Vorschriften oder wie auch immer durch logische Lücken dann untergraben. Und de facto ist es so, dass es dann noch diese Fernsehgelder gibt. Und diese Fernsehgelder in der Bundesliga haben eine Größe erreicht, wie wir jetzt mittlerweile wissen, die eigentlich das Fortbestehen eines Bundesliga-Vereins garantieren. Ja? Also ich müsste jetzt auch nachgucken, wie gesagt, da müssten wir uns dann für das nächste Gespräch, muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten. Aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass die Fernsehgelder bei den Umsätzen bei der Eintracht Frankfurt über 50% ausmachen. Ja, und bei anderen Vereinen entsprechend auch. Und diese Fernsehgeldergeschichte ist eine Solidargemeinschaft. Eine Solidargemeinschaft für einen Bundesliga-Verein beider Ligen, die einfach von diesen TV-Einnahmen partizipieren und dann nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt werden. Und eine Solidargemeinschaft bedeutet für mich vom Wort her oder vom Geist dieses Wortes her, dass alle, die in dieser Solidargemeinschaft drin sind, ähnliche Voraussetzungen haben. Und jetzt gibt es im Prinzip gefühlt schon die Hälfte der Liga oder mindestens ein Drittel der Liga, die nicht mehr vom Spielbetrieb wirtschaftlich abhängig sind, sondern egal was die machen, einfach externe oder Geldgeber haben, die dann die anderen Vereine nicht haben. Und das Mindeste für mich wäre dann einfach, dass zum Beispiel Wolfsburg, 100%ige Volkswagen-Tochter, dann einfach nicht bei den Fernsehgeldern partizipieren würde, weil das ja die Solidargemeinschaft ist, aus denen ja Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig und wie sie alle heißen, eigentlich heraustanzen, weil die diese 50 plus 1 Regelung nicht haben oder bei Leipzig nur auf dem Papier, aber da gar nicht greift, weil das ein ganz anderes Konstrukt ist. Ja. Und da müsste man einfach Modelle finden, wie das einfach gerechter zugeht. Ja. Und was noch ganz, ganz schlimm ist, ist tatsächlich diese Schere zwischen erster und zweiter Liga. Aller Voraussicht nach wird Köln und Hamburg wieder aufsteigen und wir hatten vor einem Jahr, Wir hatten vor einem Jahr Stuttgart und Hannover, die du jetzt nicht so als Zweitligisten ansiehst, aber so ein Zweitligist wie Fortuna Düsseldorf oder Nürnberg, die werden das schwer haben, sich in irgendeiner Form jemals wieder in der Bundesliga etablieren zu können. Und das sind ja sogar noch Vereine mit entsprechendem Umfeld und mit einer gewissen Markenstärke, ja, so doof dieser Begriff auch im Fußball für traditionsbewusste Fans ist. Das hat zum Beispiel Holstein Kiel nicht oder das hat zum Beispiel Eintracht Braunschweig nicht in dieser Stärke. Das heißt, es ist eigentlich haben wir Auf- und Abstieg, alleine schon durch die Verteilung der Fernsehgelder, ist schon fast ad absurdum, ist schon fast abgeschafft, meiner Meinung nach.
Ja, das ist, glaube ich, noch krasser, sogar zwischen zweiter und dritter Liga. Da sieht man ja, wenn da ein Verein runter muss, was da abgeht, und wie schnell es, also wenn man da nicht sofort wieder aufsteigt, wie schnell es wirklich für immer da so weit unten, also dass es so weit unten bleiben können, irgendwie resultiert. Also man sieht sowas wie Karlsruhe oder so. Ja, es ist. Oder man sieht es bei der Relegation. Also ich meine, wirklich Spannung ist ja auch nie gegeben. Also gut, wir hatten Spannung, auf die hätte ich aber verzichten können.
Ja, na klar.
Aber
Aber man muss auch sagen, die Ergebnisse waren knapp gegen Nürnberg, aber auf dem Spielfeld war es ein Klassenunterschied, definitiv. Also
ja, ist richtig.
die Ergebnisse waren, haben nicht da den Leistungsunterschied widergespiegelt, der tatsächlich vorhanden war.
Ja. Nee, aber es ist, ja, es ist einfach so. Es ist, ich meine, es gibt viele Gründe. Also natürlich ist mit den Fernsehgeldern das der Grund Nummer eins, aber ich meine, in England ist das schon seit 10 Jahren, 15 Jahren mindestens so, dass die Ligisten quasi kaum Chancen haben, wenn sie aufsteigen. Also die Warnung war immer da. Und ja, mittlerweile ist es bei uns auch so. Es ist relativ neu, das Phänomen.
Es ist relativ, ja, finde ich auch. Und dann hast du erstmal dieses Problem, wo ein Verein wie Eintracht Frankfurt, wo ein Verein wie VfB Stuttgart, obwohl die ja jetzt sich auch ausgegliedert haben und Daimler, ich glaube, mit 40 Millionen da eingestiegen ist. Aber was sind 40 Millionen in der heutigen Zeit? Das ist dann auch schnell ausgegeben. Und die können froh sein, dass sie noch einen Außenverteidiger haben, der gerade Weltmeister geworden ist, so als Backup, um nochmal Geld zu generieren. Es wird dann auch immer schwieriger, so in die Top 5, Top 6 Geschichte reinzukommen. Und selbst Gladbach, die uns ja schon enteilt waren und schon Champions League gespielt haben und ganz andere wirtschaftliche Voraussetzungen haben. Zum einen andere wirtschaftliche Voraussetzungen aufgrund der sportlichen Erfolge der letzten 5 Jahre. Zum anderen im Vergleich zu uns auch andere wirtschaftliche Voraussetzungen, weil die stadionmäßig lange nicht diese Miete oder diese Abzahlung leisten müssen, wie wir als Eintracht Frankfurt, die knapp 10 Millionen im Jahr ausgeben müssen dafür, dass wir in der Arena spielen dürfen. Das heißt, Gladbach hat da auch noch mal 20, 30 Millionen vielleicht pro Saison mehr als wir, anhand von Fernsehgeldern und Stadiongeschichten und sowas. Und trotzdem sehe ich auch Gladbach nicht mehr als Club an, der so easy-mäßig in die Europapokalränge kommt.
Ja, es ist, ich finde es aber eh, also ich meine, natürlich die Bayern und da, die haben eine Sonderstellung, dahinter kommt Dortmund mit einer teilweisen Sonderstellung. Bei denen muss auch schon sehr viel laufen, dass sie nicht in die Champions League kommen. Aber danach sehe ich eigentlich kein wirkliches Favoritenfeld. Also natürlich sehe ich ein Favoritenfeld in Bezug auf finanzielle Möglichkeiten. Aber und langfristig werden immer die Mannschaften wie Leipzig, Hoffenheim, Schalke, Leverkusen vorne mitspielen. Aber trotzdem ist eigentlich bis jetzt jedes Jahr Platz gewesen für eine Ausnahmemannschaft wie Augsburg, Mainz oder Frankfurt.
Aber das wird hängen und würgen dann auch nur auf die Europa-League-Plätze, ne? Also Champions-League-Plätze scheinen, ich sag mal, unter 5 Vereinen vergeben zu sein. Jetzt hat sich mal, wobei
Obwohl, da muss ich,
Hoffenheim ist
als
das
wir
erste
in die
Mal rein.
Europa League gekommen sind, das letzte Mal,
Ja.
da hätten wir es auch locker in die Champions League schaffen können, wenn wir uns ein bisschen zusammengerissen hätten am Ende.
Du, auch diese
Wäre
Saison.
natürlich auch glücklich gewesen und so weiter,
Ist
aber
richtig,
ja.
ist richtig. Aber auch diese Saison, ne? Wir haben lange
Ja.
beziehungsweise letzte Saison. Wir haben lange an der Champions League gekratzt und wenn wir zumindest mal unsere Heimspiele so einigermaßen erfolgreich absolviert hätten in der Rückrunde und nochmal vielleicht den ein oder anderen Auswärtssieg mehr, dann wären wir in der Champions League gelandet. Das war nicht völlig unmöglich, da reinzukommen. Ja.
Also, das Problem ist, dass wir immer in den letzten Jahren immer am Saisonende abbauen und wir eine gute Hinrunde haben. Wir müssen eigentlich eine so gute Hinrunde spielen, dass wir um die Meisterschaft mitspielen, vielleicht Erster sind, damit wir noch die Champions League abrutschen. Mhm. Das in dem Sinne dann eine Enttäuschung wäre.
Dann wäre es auch eine Enttäuschung, genau. Ja. Aber es wäre wenigstens ein netter Trostpreis. Und wie gesagt, wir hatten jetzt einfach mit dem Pokalsieg, das ist auch absoluter Hammer. Wir werden ja wieder aus Europa rausgeflogen, also nicht mal diese Qualifikationsgeschichte, durch die jetzt Leipzig da gehen muss, die hätten wir gehabt, weil wir es einfach verkackt haben, die letzten Spiele. Insbesondere beim Heimspiel gegen Hertha BSC. Also Hertha war gefühlt die schlechteste Mannschaft in der kompletten Saison, die sich im Waldstadion präsentiert hat. Und die haben dann 3-1, 3-0 oder 3-1 gewonnen. Also 3-0 war das sogar. Also mit den 3 Punkten gegen Hertha BSC hätten wir uns auch über die Liga noch für Europa qualifiziert. Ja. Aber da hätten wir vielleicht den Pokal nicht geholt. Ich weiß es nicht. Man muss jetzt einfach so stehen lassen. Ich bin der Meinung...
Akzeptiere es mal.
Mit ja, wir akzeptieren das jetzt einfach. Ja, und deswegen lassen wir das jetzt. Und wer weiß, für was der Hertha-Sieg da gut war.
Anni, du musst halt auch mal einen Pokalsieg einfach so akzeptieren.
Genau. Genau. Ja, ja, ich habe mir immer noch nicht vollumfänglich fassen. Also, ich kann immer noch nicht fassen. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Jahre. Und wenn wir dann so in 5 Jahren reden, nachdem wir dann... gerade mal so wieder nicht abgestiegen sind und dann kommen, vor 5 Jahren sind wir Pokalsieger geworden, das kann uns keiner mehr nehmen. Vielleicht habe ich es dann endlich gerafft.
Vielleicht.
Vielleicht. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Spiel zurück. Wir hatten ja jetzt, ich gucke mir mal ganz kurz die Aufstellung an. Renault ist neu, Endika ist neu, Toro ist neu, also 3, Fernandes, Nikolai Müller ist neu, 4, Gacinovic, Tavata. Also immerhin 4 Neuzugänge hatten wir und Renjo und Endika hatten wir schon drüber gesprochen, Nikolai Müller wobei der jetzt bis auf das Tor jetzt nicht irgendwie das Spiel jetzt komplett gerockt hat. Toro ist aufgefallen, nicht der schnellste, aber hat sich so in das Spiel so hineingebissen und unglaublich kopfballstark. Also ich denke mal, der ist jetzt auch so langsam angekommen und an dem werden wir auch noch viel Freude hoffentlich haben.
Ja, wie ist denn dein Gesamteindruck der Neuzugänge?
Also, Gesamteindruck, ich sag mal so, machen wir denn mit Adi Hütter zusammen? Ich finde, dass bis zum 1-0, also ab dem 1-0 dann für uns war es ein anderes Spiel. Die ersten 10 Minuten hatte ich ja gesagt, da ist Freiburg komplett all-in gegangen, weil die einfach auf die Verunsicherung von uns spekuliert hatten. Und das wäre auch fast gut gegangen. Aber ich muss sagen, dass das spielerisch... war das sehr manierlich. Also es war jetzt kein Bundesligaspiel auf höchstem Niveau. Es war aber okay. Es hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Es hat auch Spaß gemacht, sich die Eintracht anzuschauen. Du hast jetzt schon tatsächlich eine Handschrift erkannt. Und interessant war auch nach 2 1/4 Jahren Niko Kovac waren auch die Auswechslungen tatsächlich. Also Kostic ist noch reingekommen für Tavata in der 70. Minute. Kostic auch eher offensiv. De Guzman für Nikolai Müller. Okay, De Guzman ein Tick defensiver logischerweise. Und dann nochmal Danny Blum, der unter Hütter sein irgendwie eine Wiederauferstehung feiert. Der war ja unter Kovac eigentlich schon abgemeldet. Kam für Gacinovic. Das heißt, Adi Hütter nicht auf Torsicherung gegangen ist, sondern eher noch weiterhin offensiv ausgerichtet war. Und das ist jetzt schon nach 2 Jahren Kovac ein Ausrufezeichen gewesen.
Ja, ist mir noch gar nicht so aufgefallen mit den Einwechslungen. Ich weiß, hat man da taktisch irgendwelche Veränderungen gesehen oder...
Ja, das ist immer so schwierig, auf dem Fernseher da mit den Bildausschnitten da jetzt groß taktisch jetzt was sehen zu können. Das ist im Stadion oder wenn du dann, keine Ahnung, so ein Vollbild hast, ein bisschen einfacher. Nein, ich mach's jetzt wirklich an den Hand der Auswechslung fest, dass die Eintracht weiterhin offensiv gespielt hat. Und bei Niko Kovac gehe ich davon aus. Und der hat uns ja auch schon das ein oder andere Spiel wirklich vercoacht mit seiner Defensivausrichtung. Denk nur an das entscheidende Spiel in Bremen, wo wir mit einem Punkt in die Relegation, also uns die Relegation hätten ersparen können. Und dann kassieren wir da in der 90. Minute das 1-0. Dafür war Kovac ja durchaus zu haben, dass er dann so ein 1-0 dann komplett absichert. Und hier hat die Mannschaft unter Adi Hütter durchaus noch eine offensive Ausrichtung gehabt. Und das war, glaube ich, so das Bemerkenswerteste an dem Spiel.
Ich muss aber auch, klingt bemerkenswert. Was ich immer sagen muss, ist, glaube ich, dass ich kenne kaum irgendeinen Fan von irgendeinem Bundesliga-Verein, der nicht zumindest ab und zu über den Trainer schimpft und eigentlich immer über die Auswechslung schimpft.
Das ist richtig.
Ich kann mich auch kaum bei uns an einen Trainer erinnern, wo man auch nicht über die Auswechslung geschimpft hat. Ja. Ich finde, es ging sogar noch bei Kovac. Also, wenn ich mich da an zum Beispiel Funkel erinnere, wo dann vielleicht mal bis zur 88. Minute gar nichts gemacht wurde, obwohl man gerade einzeln zurückgelegen hat, weil er den auf der Bank auch nicht vertraut hat. Ich fand es gar nicht so schlimm unter Kovac. Mal sehen, wie das jetzt wird. Ich meine, warte mal den Tag ab, wo wir 1-0 führen und dreimal offensiv auswechseln, wir noch 4-1 verlieren.
Ja, klar,
wie
natürlich. Du dann reden willst. Ja. Das ist jetzt nur das, was mir aufgefallen ist. Ja. Es wird auch was anderes aufgefallen und ich muss jetzt sagen, jetzt wo ich das nochmal sehe, wenn er auf der Reservebank saß, ich habe jetzt auch gar nicht mehr recherchiert, weshalb, aber Zimmermann saß auf der Reservebank. Ich weiß jetzt nicht, ob Wiedwald jetzt angeschlagen war oder ob wirklich Zimmermann von der Leistung her vor Wiedwald ist, weil Felix Wiedwald hat jetzt in der Vorbereitung auch nicht immer den sichersten Eindruck gemacht. Und ich muss auch ganz im Ernst sagen, ich habe ihn tatsächlich besser in Erinnerung, als er damals den Kevin Trapp in 3-4 Spielen vertreten hat, als er wohl tatsächlich auch ist, ja.
Also er hatte, glaube ich, eine sehr gute Phase. Als er diese kurzen Einsätze gehabt hatte, da war er wirklich ziemlich gut, da hatte ich noch gute Erinnerungen.
Eben, ja, habe ich auch so eine Erinnerung. Also er war doch nicht schlecht.
Ja, aber gut, wenn er solange er es abrufen kann, wenn er dann im Kasten stehen muss, ist auch okay.
Ja, aber wie gesagt, Zimmermann saß auf der Bank, weshalb, weiß ich nicht, ob es jetzt leistungsbedingt war oder verletzungsbedingt. Und dann saß dann wirklich nur noch Russ defensiv auf der Bank. Und dann noch Jovic und Paciencia, beide Stürmer. Also jetzt muss ich dann auch relativieren, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass Adi Hütter die offensive Ausrichtung beibehalten hat. Er konnte ja gar nicht anders bei der Bank, ja. Jetzt Russ reinzubringen, wäre jetzt vielleicht, wenn Salcedo oder sowas rot gefährdet gewesen wäre, dann eine Alternative gewesen, aber sonst gab es keinen Grund, ihn reinzuholen, ja.
Ich seh nur gerade, weil du das wegen Wiedwald angesprochen hast, habe ich jetzt einfach mal bei Google Wiedwald eingegeben.
Ja.
Kommt nach Wikipedia und Transfermarkt gleich mit Berichte aus England mit The Keeper flopped his way out auf Pünktchen, Pünktchen. Und dann kommen Videos mit Felix Wiedwald, the worst ever professional goalkeeper. Noch ein Patzer von Wiedwald, dann Leeds United Disappointment, Felix Wiedwald. Er scheint in England nicht ganz angekommen zu sein.
Das habe ich auch schon gehört, ohne jetzt per Google recherchiert zu haben, aber das habe ich auch gehört. Und wo war denn der bei Leeds United? Und war dann auch nicht mehr, der war dann auch auf die 2 dann und das in der 2. Liga in der englischen. Gut, ich weiß nicht, was Moppes jetzt an ihm sieht, also der hat sich gefreut, den zu holen und ich hatte ihn besser in Erinnerung, als er wohl tatsächlich ist und es kann durchaus sein, dass Zimmermann aus sportlichen Gründen auf der Bank saß. Ich weiß es nicht, müsste ich nochmal nachgucken.
Ja, aber ich meine, also wirklich, gerade Sie, Wiedwald, 28 Jahre alt, an der 2. englischen Liga gespielt, kann man sich... Also irgendwie scheint es wirklich nicht alles so geklappt zu haben, sonst wäre er jetzt nicht Ersatztorhüter von Eintracht Frankfurt, ja. Ob der zweite oder dritte. Im besten Torwartalter.
Ja, das stimmt. Und der ist deswegen aus Bremen weggegangen, weil er seine Platz, mein Gott, seine Einserposition da verloren hat. Und hat dann eine neue Herausforderung gesucht. Und dann kommt er zurück in die Bundesliga und gibt sich dann mit der Nummer 2 von vornherein zufrieden. Ja, spricht nicht für sein England-Abenteuer, das ist wohl richtig.
Ja, gut, man muss auch dazu sagen, als Torhüter hat man es halt auch immer schwer. Deswegen habe ich auch nie Torhüter verstanden, die gemeint haben, wie damals Hildebrand aus Stuttgart weg ist, zum Beispiel. Ich bin hier der große Star und muss woanders spielen. Nämlich, es gibt nur eine Position und wenn du da nicht spielst, dann ist deine Karriere ganz schnell hinüber.
Ja, Stichwort Kevin Trapp,
Ja, also
der jetzt die Nummer
das geht
3
sehr
ist in
schnell.
Paris, ja. Und jetzt hat er mal die Chance gehabt, er war im Nationalmannschaftskader dabei, er war bei der WM dabei. Ich hatte mich gefragt, wieso er nicht vor 2 Jahren in Frankreich dabei ist, weil ein Spieler, der in der französischen Liga spielt, bei Paris und alles, den hätte man da ruhig auch zur EM nach Frankreich mitnehmen können. Aber jetzt ist er die Nummer 3 in Paris. Ja, ich bin jetzt froh, dass Renault so gut gehalten hat in Freiburg, sonst hätten wir jetzt eine fette Kevin Trapp-Diskussion in der Stadt. Das glaubst du aber.
Ja, die hat sich ja schon in den sozialen Medien immer, ist immer leicht durchgesickert, was ich so gesehen habe. Aber auf der Torhüterposition mache ich mir eigentlich selten irgendwelche Sorgen. Wir haben eigentlich immer recht gute Torhüter
Ja, das
gehabt.
ist richtig.
Und es gibt so viele gute Torhüter. Eben aus diesem Grund, dass nur einer spielen kann bei den anderen Vereinen. Deswegen, ich glaube, die Position müssen wir uns am wenigsten Sorgen machen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wobei, ich müsste jetzt auch schon überlegen dann bei den guten Torhütern. Also mir wäre jetzt Hitz eingefallen von Augsburg. Also als wir letztes Jahr die Diskussion hatten, Radetzky geht weg, wer könnte Nachfolger sein, hatte
Ja.
ich mich eigentlich schon so auf Hitz festgelegt, weil ich den so eigentlich als ganz guten Goalie in Augsburg gesehen hatte. Und mit denen hätte ich sehr gut leben können bei der Eintracht. Und jetzt geht er erst Nummer 2 zu Borussia Dortmund. Also ich weiß auch nicht, was in seinem Kopf so los ist. Ist wahrscheinlich mit Geld zugeschissen worden,
Ja, das
weil.
ist sehr wie beim Ulreich, also als der
Ja.
zu den Bayern gegangen ist. Also ich verstehe sowas nicht, wie man so seinen ganzen, also ob die wirklich zocken mit, da wird sich noch einer verletzen und dann bin ich der große Star.
Oder ist es einfach wirklich
Oder
nur.
ist einfach das Geld.
Ja, und ich glaube, es ist einfach nur das Geld.
Ja, das ist, also ich finde, wenn man sowas in dem Alter macht, ist das, ja, da kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Also wenn man 35 ist und sagt, dann setze ich mich halt bei Borussia
Ja,
Dortmund auf die
klar.
Bank, ist was anderes. Aber ja,
Also wenn man
weiß nicht.
das, ja gut, ich meine, vielleicht hat er auch gedacht, wie ist das Roman Bürkli, ne, bei Dortmund, auch ein Schweizer, glaube ich, das sind jetzt beide Schweizer Keeper auch in Dortmund, hat er vielleicht gedacht, er schafft es, den abzulösen. Ich habe keine Ahnung, aber es war wohl relativ früh klar, dass Bürkli die Nummer 1 bleibt und Dortmund eigentlich eher ja, einen neuen Torhüter als Ersatz sucht. Und das wundert mich auch, weil ich glaube, der Hitz hätte durchaus auch bei uns die Möglichkeit gehabt, die Nummer 1 zu sein und die Qualität hatte. Also was ich in Augsburg gesehen habe von ihm, das war jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja. Aber
Ja.
okay. Ich glaube, mit Renault, wenn, also der ist jetzt, kommt jetzt an bei uns und ich hoffe und wir werden auch viel Spaß mit ihm haben. Und er ist auch wirklich fußballerisch besser als Radetzky. Natürlich wünscht man sich dann auch einen Torhüter mit dieser Ausstrahlung, mit dieser Ruhe, die Radetzky hatte. Aber fußballerisch ist Renault besser, wenn gefühlt Radetzkys Abschläge ja sonst wohin streuten, kommen denen seine Abschläge wirklich teilweise zum Mann. Und interpretiert so auch ein bisschen, in einer Szene war das, wo er auch schön rausgekommen ist, also hat er den Manuel Neuer gemacht. Also der ist sich fußballerisch, ist der schon gut drauf und weiß das auch, also hat er auch das Selbstbewusstsein und das ist ja so verkehrt auch nicht.
Also ich war auch wirklich, ich meine, ich habe Radetzky gemocht. Du hast auch immer gesehen, und eins gegen eins war der einfach, also
Ja, bombastisch.
bin kein Torwartfachmann, aber der könnte Top 5 der Welt oder so dabei sein. Also das hat man selten so gut gesehen. Aber fußballerisch eben ein bisschen limitiert und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn du es woanders dich deine Zukunft siehst, dann okay.
Dann ist es so, ja.
Ja, also wie ich gesagt, also ich finde die Torhüterposition nicht so entscheidend. Und natürlich, also ich meine, es gab Zeiten, wo uns Trapp und sonst irgendwas wirklich Punkte gerettet haben. Und mehr Punkte gebracht haben, als gekostet haben und so, sowas ist auch wichtig. Mhm. Aber das ist für einen Verein wie Eintracht Frankfurt nicht entscheidend, dort wirklich was Herausragendes zu haben. Also zumindest, wenn man viel Geld in die Hand nehmen müsste.
Ja. Ja, ja, da hast du recht. Also für mich ist für mich ist es so, dass ich Torhüter so einschätze, du hast einen guten Torhüter, wenn er dir die Saison so 4 bis 5 Punkte bringt, unterm Strich, ja. Und ja, die Qualität hat Renault auf jeden Fall. Der hat also jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt die ersten 10 Minuten Freiburg nehme, hat er uns schon die ersten 3 Punkte gebracht. Also ist auf einem guten Weg.
Ja, und ansonsten glaube ich, ist jetzt wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass wir gewonnen haben und alles gut ist, der Eindruck von den Neueinkäufen ein guter?
Ja. Oder? Ja, ist eigentlich ein guter. Kostic, der kam, ich muss nochmal nachgucken, in der 69. Ist jetzt weniger aufgefallen. Da konnte er so, hatte er keine Möglichkeit, da groß zu brillieren. Toro, hatte ich gesagt, hat auch am Anfang nochmal so ein bisschen, war es ein bisschen holprig, hat auch nochmal einen Fehlpass gespielt, aber kam immer besser ins Spiel. Also es wird kein Laufwunder werden bei der Eintracht, aber Stellungsspiel war manierlich, sehr, sehr kopfballstark. Also ich denke mal auch, dass wir mit ihm vielleicht sogar... Ich war ja nie, doch, Mascarell war schon geil, aber ohne das jetzt diese Querpässe und die Pässe nach hinten, Stellungsspiel war von Mascarell überragend, fand ich. Aber manchmal hat er mich auch wirklich zur Verzweiflung gebracht. Und vielleicht, wenn Toro jetzt hier richtig ankommt und die Leistung von Freiburg bestätigt und verbessert, dann haben wir uns zumindest auf dieser Position nicht verschlechtert. Vor allem muss man ja auch sagen, dass Mascarell, wie viele Spiele hat er letztes Jahr gemacht? 9 oder 10 Pflichtspiele? Ja. Viel mehr ist da gar nicht zusammengekommen, ne? Und jetzt bei Schalke ist er wieder verletzt übrigens.
Ja, ja, hatte ich auch gehört. Aber ich meine, der hatte, als der angefangen hatte bei uns, hast du immer Potenzial gesehen. Also der war jetzt keiner, der den Spiel in den Stempel gedrückt hat und sonst irgendwas. Du hast immer gesehen, der kann kicken, der hat Übersicht und sonst irgendwas, aber hat relativ wenig dazu gemacht. Also, also er war auch sehr auf Sicherheit bedacht. Und dann hatte er sich verletzt und kommt aus dieser Verletzung raus, stärker als je zuvor.
Das stimmt, ja, das richtig. Ist richtig, ja.
Er so ein komplett neuer Spieler,
ja, ja.
Wo du wirklich sagen kannst, das ist ein Neueinkauf.
Ja.
Und dann hat er sich wieder ein bisschen so eingependelt. Also es ist irgendwie, also ich finde diesen Verlust in dem Sinne ein bisschen schade, dass man irgendwie gesehen hat, ja, aus dem könnte ein großer werden, aber er war jetzt nicht, wo du jetzt irgendwie sagst, ja, da wurde jetzt unser Herzstück rausgerissen oder so.
Nee, so weit bin ich auch nicht, das zu sagen. Also, dass Mascarell ein geiler Kicker ist, haben wir alle, glaube ich, gesehen. Aber dazu war er auch zu verletzungsanfällig und ich würde ihn auch nicht als Herzstück bezeichnen. Das muss man ganz klar sagen, war in der letzten Saison Kevin Prinz, ne? Das war unser Herzstück, ja, der fehlt und dem wirst du auch niemals, wirst du so einen Typen wieder bekommen, ja. Fällt mir jetzt keiner ein. Aber da musst du schon Ibrahimovic holen, ja, um wieder so einen, der mit einer Platzpatrone im Kopf dann uns dann in Emotionen, in Zähren reißt, ja, emotionale. Das kann ich mir also bei kaum einen Spieler so vorstellen.
Wo sind denn diese Leute auf den Frankfurter Bolzplätzen? Wir haben ja letzte Woche schon über die Jugendarbeit geredet, aber die müssen doch irgendwo in Bonamés oder so, muss doch so einer rumlaufen.
Ja, ich weiß es nicht. Also wenn du an Bolzplätzen...
Also ich meine, sowas müsste man, das war schön für ein Jahr gehabt zu haben, war ein bisschen kurz, aber sowas müsste man selber ranzüchten.
Ja, ja. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja. Du gehst an Bolzplätzen vorbei, da siehst du ja kaum noch Jugendliche kicken. Das ist das Problem. Ja,
ja.
Das ist ja teilweise Bolzplätze. Ich meine, ich weiß, wir sind alle früher nach der Schule sofort auf dem Bolzplatz und scheiß auf Hausaufgaben und sowas. Und jetzt kommst du an Bolzplätzen vorbei, die sind verwaist. Also ich weiß nicht, was los ist.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ich glaube auch, so kannst du ja nicht anzüchten. Das ist eine Charakterfrage, dass du so ein Verrückter bist wie Boateng oder wie Ibrahimovic. Und das ist dann einfach ein Sechser im Lotto. Ich weiß nicht, wie man sowas heranziehen kann. Ja,
ja gut, man muss ja dazu sagen, also Boateng 10 Jahre zuvor oder so hätte es wahrscheinlich nicht gut
zu wahrscheinlich getan. Nicht, nein.
dass es auch immer eine Frage ist mit Alter, Reife und den richtigen Trainer noch, ja. Der weiß, wie er mit so ja. jemand umzugehen hat.
Ja, das war die super, mega geile Konstellation eigentlich. Wir hatten den Bobic, der bei irgendeinem Benefitspiel in Berlin neben Boateng auf der Auswechselbank saß und hat ihn gefragt, sag mal, Kevin, hast du nicht mal wieder Lust, in die Bundesliga zu kommen? Wir hatten Niko Kovac, wo Boateng immer gesagt hat, unter dem hat er mal Bock zu trainieren. Und wir hatten Gran Canaria, was einfach nicht der Mittelpunkt der Fußballwelt ist. Hätte er jetzt zu dem Zeitpunkt bei AC Milan gespielt, dann hätte der Deal nicht geklappt. Ja. Und ja. Er hat gewaltige Gehaltseinbußen in Kauf genommen. Der verdient jetzt bei diesem Provinzclub in Italien mehr, als er jetzt in Frankfurt verdient hat. Muss man auch mal dazu sagen. Ja, und das hat alles gepasst. Und das war einfach diese glückliche Konstellation, die uns das ermöglicht hat, nach 30 Jahren als Eintracht Frankfurt wieder einen Titel zu holen. Und da hat alles, es hat alles gepasst. Und das ist, es ist ein Sechser im Lotto. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so passt, ja? Und dann zieht er sich auch den Wolf hoch, der dann eine bärenstarke Saison bei uns gespielt hat. Der Rebic, der davon profitiert und so weiter und so fort. Und das werden wir so in der Konstellation, wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben im Zusammenhang mit Eintracht Frankfurt.
Vermutlich nicht, nee. Da gehört schon viel Glück
dazu. Einiges, ja. Und darfst du auch nicht vergessen, ich meine, der arme Adi Hütter, ich will jetzt nicht ungerecht sein, aber natürlich ist Niko Kovac auch ein Kind der Bundesliga. Und bei den Vereinen, wo er war und auch von der Art her, kennt er natürlich auch dann, auch vom Alter her, hat er mit solchen Spielern noch wie Boateng dann gemeinsam gespielt. Dann ist er Kroate, diese Mentalität, dann auch einen Rebic in die Spur zu bringen und sowas.
Und der Adi nicht Kovac und Boateng beide auch noch aus Wedding?
Aus dem Wedding, genau. Die sind irgendwie zwei Straßenzüge. Also wenn das vom Alter her gepasst hätte, Boateng ist natürlich ein bisschen jünger, dann hätten die sogar im selben Käfigfußball gespielt.
Das wäre ein geiles Spiel.
Ja, in der Tat. Aber da...
Beide ist Alter...
Kovac ist... Ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, Kovac ist 10 Jahre älter. Und sonst hätten die... Aber die haben beide im selben Käfig gespielt, nur mit diesem Zeitunterschied. Aber die haben zusammen, bei der Hertha haben die zusammen gespielt. Als der Kovac war bei der Hertha, als Boateng da in den Profikader kam.
Ja.
Also immerhin da. Und die sind beide aus Berliner Wedding, genau. Ja, das sind so Konstellationen. Der Adi Hütter ist kein Kind der Bundesliga. Und wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht, verstehe mich nicht falsch, das kritisiere ich ihn nicht. Aber er hat dieses Netzwerk nicht, von diesem Kovac-Netzwerk und von dem Bobic-Netzwerk haben wir letztes Jahr dermaßen geil profitiert und dass dann auch die Jungs Bock hatten drauf. Ich will aber auch nochmal auf unseren letzten Podcast verweisen, wo wir so ein bisschen die Vorbereitungszeit da versucht haben zu reflektieren, wo die Spieler alle laut Zeitung und laut Medien gesagt haben, der Adi Hütter macht uns Spaß, weil wir mit dem Ball trainieren. Und auch Konditionstraining mit dem Ball, ja. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, ich glaube, es war im Eintracht-Forum, dass die Mannschaft... ich müsste jetzt lügen, 125 Kilometer gelaufen ist und knapp 10 Kilometer mehr als die Freiburger und sogar Spitzenwert für den Spieltag und so weiter und so fort. Also konditionell und Laufbereitschaft ist auf jeden Fall da, wie unter Kovac. Und müssen wir jetzt einfach mal schauen. Ja,
ist ein bisschen, ja. Mal sehen, ob sie es durchhalten. Ne?
Ja, das ist ja auch immer nur die Frage. Eben. Wir hatten ja das Thema geile Hinrunde, katastrophale Rückrunde.
Ja.
Davor sind wir auch nicht gefeit und jetzt mit dieser, komischerweise, egal wo man Zeitung liest oder die Leute hört, die reden immer noch von der Dreifachbelastung, ist doch nicht so ganz in den Köpfen drin, dass wir gegen Ulm rausgeflogen ist und auch ganz aktuell, heute war die Pokalauslosung, ich habe es jetzt gerade nur auf kicker.de gelesen, wir hätten jetzt gegen Fortuna Düsseldorf, sprich gegen Friedhelm Funkel gespielt. Ärgerlich, oder?
Nee, ich glaube, so kannst du es gar nicht sagen, weil es auch Töpfe gab.
Nee, dachte ich auch. Also ich habe, wie gesagt, nur aus dem Kicker die Spiele gesehen, habe auch gedacht, okay, Ulm ist Amateurverein.
Düsseldorf ist ja auch Erstliga.
Ja, Düsseldorf ist Erstliga, aber es gibt auch ein Zweitliga-Duell und sowas. Also es gab wohl nur noch einen Topf, aus dem ausgezogen wird und dann einfach nur gesagt wird, okay, der Amateurvertreter hat dann immer Heimrecht. Also es kann auch durchaus sein, dass Düsseldorf gegen Ulm gezogen wurde und dann wurde es auf Ulm gelegt. Aber ist ja egal. Wir hätten auf jeden Fall dann gegen Düsseldorf gespielt. Egal ob hier oder in Düsseldorf. Gegen Friedhelm Funkel. Das wäre auch nochmal geil gewesen. Ja. Und sogar
Ja,
mit der Option, in die dritte Runde zu kommen. Da wäre mehr drin gewesen als in Ulm. Na gut, wollen wir das Thema DFB-Pokal für diese Saison abhaken.
Apropos Auslosung, die steht hier auch an.
Ja, genau, am Freitag. Europa.
Ja, wen willst du denn?
Ja, also es gibt natürlich so Gegner, wo man hin kann, die so Groundhopper-Punkte garantieren. Aber ich habe, wenn ich ehrlich bin, habe ich irgendwie Bock auf so Wien, Prag, London, Sevilla. Das wären so eigentlich, da habe ich mehr Bock drauf als im hintersten, keine Ahnung, Dunkeleuropa, ja, irgendwo in Ungarn oder sowas, Videoton oder sowas, habe ich eigentlich keinen Nerv drauf. Also ich will
also
schon.
Ich finde ja ein dunkler Ostblock.
Ein dunkler Ostblock muss dabei sein. Ja, ein dunkler Ostblock muss dabei sein, in der Hoffnung, dass dieser dunkle Ostblock-Verein auch keine Hooligan-Szene hat, die uns mit Messern empfängt. Da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf. Ich will echt Spaß haben und nicht um mein Leben fürchten. Aber so auch eine geile europäische Stadt, wo du einfach mal 2, 3 Tage länger bleibst. Und wie zum Beispiel, jetzt, was war denn letztes Jahr? Wir hatten Bordeaux, Tel Aviv. Ja, wie zum Beispiel Tel Aviv, ja. Oder auch Porto, war ich auch noch 2 Tage länger. Das hat einfach Spaß gemacht.
Was ich, weil letztes Mal, als es um die Qualifikation ging und wir dann Karabach bekommen haben, und da hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Mannschaften, gegen die wir hätten spielen können. Das war, kam ein Tag oder 2 Tage vorher oder so.
Ja.
Da war irgendwas Schwedisches, Karabach, noch irgendwas und Dynamo Minsk. Und ich fand halt Dynamo Minsk, das ist Europapokal.
Ja, Minsk stimmt.
Also,
ja.
Das ist doch das, wo man die Vorstellung hat. Also,
ja.
Da sehe ich gleich irgendwie 90er Jahre.
Schwarz-Weiß-Bilder noch.
Live aus Minsk.
Ja.
Ja, das ist Europapokal.
Ja, da hast du recht.
Ja.
Da hast du recht.
Eine solche Mannschaft muss dabei sein, finde ich.
Ja, das, ich denke auch. Also eine solche Mannschaft, vielleicht eine in der Nähe, wo man dann nur nach, weiß nicht, nach Frankreich, Schweiz, Österreich.
Slavia Prag ist zum
Beispiel. Slavia Prag fände ich geil. Da machst du gleich noch 2 Tage länger in Prag. Da kannst du auch notfalls mit dem Auto hinfahren und der Flug kostet auch nichts nach Prag. Also wenn du früh genug buchst natürlich.
Das Problem bei sowas ist halt, also ja, es ist der Hammer und das ist auch wieder so ein Ding, da würden 20.000 mitfahren.
Ja, und du hast aber dann nur 5.000 Karten.
Stadion kriegst du vielleicht 500 oder so.
Stimmt, die haben dann noch ein kleines Stadion. Und dann haben wir ja im Europapokal das Problem, dass nicht 10% Gästekontingent ist, sondern nur 5%. Das heißt, hat Slavia Prag ein 20.000-Mann-Stadion, gibt es 1.000 Gästekarten. Und dann verteilen wir, ich glaube, wir haben über 2.000 Auswärtsdauerkarteninhaber. Na danke, ja.
Ja.
Und da war natürlich dann Bordeaux ziemlich entspannt, weil die einfach gesagt haben, okay, ihr könnt die ganze Kurve haben, uns egal, ja. Porto war, finde ich, ziemlich unentspannt, weil die dann irgendwie das Kartenkontingent, ich meine, das Stadion war leer, ja. Warst du in Porto gewesen?
Aber es war relativ schwierig an Karten
ran. Ja, eben, genau, das Stadion war eigentlich leer und du hast trotzdem keine Karten bekommen. Genau. Genau. Ich hatte dann für meine Stiefkinder hatte ich dann über eine Kickerquelle aus Nürnberg, die dann wiederum ihren portugiesischen Korrespondenten angehaut haben, der dann in seinem erweiterten Bekanntenkreis dann zwei Porto-Fans ausfindig gemacht haben, die sich für das Spiel einen Scheißdreck interessiert haben, aber Dauerkarten hatten. Dann haben wir dann die Karten von denen bekommen und dann wollten die nicht reinlassen, weil das nämlich weil die kein Portugiesisch konnten und auf einmal mit einer Porto-Dauerkarte am Eingang standen und die sollten nicht rein. Also es war einfach ziemlich asozial. Und dann bist du im Stadion. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, wir haben aber trotzdem das doppelte Gästekontingent gehabt, als es uns nach UEFA-Regularien zustand. Aber trotzdem war das Stadion vielleicht zum Drittel, also wenn wir wohlwollend sind, zur Hälfte gefüllt und das ist traurig sowas. Oder denkt nur an Brøndby Kopenhagen damals. Das Stadion war nicht mehr zur Hälfte gefüllt und die haben auch uns keine Gästekarten verkauft, obwohl die Hintertortribüne menschenleer war. Ja, da mussten wir auch, da habe ich dann über einen Bekannten dann, der in Dänemark studiert hatte, dann Karten für Brøndby bekommen. Also das nervt schon gewaltig.
Und ja, gut, Ich meine, aber nur noch kurz wegen Porto fällt mir ein, dass ja unser Neuzugang aus Porto ja gesagt hat, dass er ja damals bei dem Spiel war.
Der war Balljunge, genau.
Ziemlich beeindruckbar. Und ich finde, das hat halt was anderes als diese Standardaussage mit, ja, freue mich auf die tollen Fans, bla bla bla.
Ja, genau. Richtig, das hat er gesagt, der war Balljunge in dem Spiel. Ja.
Spiel. Und das hat mich beeindruckt. Das ist eine andere Qualität.
Das ist schon geil, ja, das stimmt.
Und ich weiß auch, also eine Freundin von mir ist halb Portugiesin und ihre Familie ist aus Porto. Und ihr Onkel ist ganz großer FC Porto-Fan, der hat uns damals da die Karten besorgt. Und ich weiß deswegen, dass sie in Porto immer noch über unseren Auftritt reden.
Ist ja geil. Ist ja also echt
das,
geil.
Das scheint mir wirklich was hinterlassen zu haben. Also die vergleicht das halt, wenn da irgendwie Auswärtsspiele im Europapokal sind und wenn da wie viele Leute da am Fluss sind, wenn dann 100 Leute am Fluss sind, dann sagen sie ja, als die Eintracht gekommen ist. Das war was anderes.
Geil. Oh, das geht ja runter wie Öl. Das ist ja richtig geil. Nein, ich meine, gut, das haben wir schon. Also wir haben in dieser Europapokalsaison auch ganz im Ernst 2000 Leute in Tel Aviv. Ja, ich weiß noch, ich war am Eingang, dann waren wir natürlich in der Schlange bei der Kartenkontrolle und da waren neben mir so Dynamo Dresden-Fans, so Groundhopper. Und die haben mich dann, ich meine, wir reden von Dresden, die haben eine geile Fanszene, ja, ob man die jetzt mag oder nicht, aber diese Fanszene in Dresden ist extrem beeindruckend. Und da haben die Dresdner mich dann auch gefragt, mit was für, wie viele Leute seid ihr denn heute? Da bist du gemeint, ja, so 2000. Da haben die mich angeguckt, was? So viel? 2000 hier in Tel Aviv? Hammer. So, und dann weißt du auch schon, wenn das Dresdner die Sprache verschlägt, dass das auch nicht so schlecht war.
Ja, die Dresdner, die montagsabends, egal wo das Spiel ist,
ja, 6000 Leute. Eben, genau das, ja. Aber das fanden selbst die beeindruckend. Und ich, also wir haben da, und Bordeaux, klar, endgeil. Und ja, aber das ist natürlich, geht runter wie Öl, wenn dann ein ehemaliger Balljunge dann jetzt neuer Spieler bei der Eintracht ist und dann sagt, ja, das ist eine Erinnerung geblieben oder die dann auch im Porto immer noch davon schwärmen. Ich habe ja dann spaßeshalber, als ich dann noch Sky Sport hatte und dann ab und zu mal Champions League Porto, habe ich dann mal spaßeshalber mir die Porto-Spiele angeschaut, um überhaupt zu sehen, was da so für Gästefans da sind. Das war alles lachhaft, ja, also wirklich lachhaft. Wir hatten ja nicht nur, ich hatte seitliche Haupttribüne gesessen, weil ich da Karten für über Eintracht TV von Eintracht Frankfurt hatte und hatte dann erst viel, viel später auf YouTube-Videos und auf Bildern gesehen, dass ja im Oberrang auch noch ein voller Eintracht-Block war. Das waren nicht nur die zwei Blöcke in der Kurve, sondern im Oberrang war auch noch ein kompletter Block mit Eintracht-Fans voll, was ich im Stadion überhaupt nicht mitbekommen hatte.
Ja. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja.
So, da habe ich mir gedacht, wenn ich das so vergleiche, so 90er Jahre, wie wir in Turin, Neapel und sowas waren, da wäre dieser Add-on-Block in Porto, ja, das wäre der komplette Gästeblock gewesen.
Ja.
Nee, war schon geil.
Das war schon, ja. Ich sehe gerade, dass, ja gut, man kann ja wegen den Töpfen noch nicht so viel sagen, weil ja die ganze Champions League Quali noch gespielt werden muss.
Stimmt, da werden die Woche noch ein paar runterkommen, yeah, ne? Ist richtig, ja.
So, und ich befürchte zum Beispiel, dass Zuduva Mariampole, die wir ja alle kennen, der litauische Vertreter.
Ja, logisch. Ich könnte sogar die Vereinsfarbe von denen sagen, aus dem Stegreif.
Sich nicht gegen Celtic Glasgow durchsetzen wird und deswegen wahrscheinlich Celtic Glasgow leider in die Champions League kommen würde. Aber sowas fände ich.
Ja, natürlich.
Aber Glasgow Rangers können zum Beispiel auch noch schaffen. Also die Stadt ist noch drin im Rennen.
Okay.
Sowas. Also sagen wir mal was Britisches, was Ostblock noch irgendwo, wo es warm ist, ja, im Oktober.
Ja, das wäre auch immer schön, dass man nochmal so ein paar Tage Sonne tanken kann, wenn nicht verkehrt.
Tel Aviv Ende November bei fast 30 Grad war nicht schlecht, finde ich.
Ja, da sind wir schon am Strand spazieren gegangen, war gut.
Ich sehe auch Atalanta Bergamo könnte es ja auch schaffen.
Jetzt sind wir, glaube ich, relativ fest Topf 3. Dann ist natürlich die Frage, jetzt bei Atalanta Bergamo oder so, in welchem Topf die sind, ne?
Das Einzige, was ich hier habe, ist, ich glaube, dass halt dadurch, dass ich alles verschieben kann, weil man nicht weiß, wer reinkommt, also bei Wikipedia steht, dass wir in Topf 2 oder 3 sind. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Mhm. Also da steht entweder 2 oder 3, je nachdem, was passiert. Und bei Atalanta Bergamo steht 1, 2 oder 3.
Okay. Ja, es gibt im Eintracht-Forum einen riesen Thread, aber mir fehlt das passende Studium dazu, um das irgendwie, ich habe es irgendwie aufgegeben. Also da wird alles haarklein erklärt und die ganzen Modis und sowas, aber da schaltest du birnenmäßig ab. Also, wo dann einfach sagst, okay, macht ihr das mal. Ich warte dann auf die Auslosung. Ich gucke jetzt aber mal ganz kurz, überflieg den mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Top 3 sind oder sein müssten. Aber ich sehe da aktuelle Infos, bla bla bla. Nee, das würde jetzt zu lang dauern. Ich gehe jetzt mal eine Seite zurück, ob ich was sehe schnell beim Querlesen. Da die Traumgruppe, einer sagt Kiew, Sporting und Widi FC. Ich habe keine Ahnung, was Widi FC ist. Der nächste wünscht sich London, Kopenhagen, Prag wäre ein Traum. Sage ich auch ja, aber so ein Exoten hätte ich auch drin. Also London, Kopenhagen, Prag sind natürlich dann traumhafte Ziele, aber da reichen zwei oder sogar eins davon, um zufrieden zu sein nach der Auslosung. Wobei England, also überhaupt Großbritannien, also auch Glasgow, das wäre natürlich so als Fußballfan, ist das natürlich so eine gewisse Erfüllung. Und ich glaube, jetzt müsste ich lügen, das letzte Europapokalspiel, was wir auf der Insel hatten, war, muss Tottenham Hotspurs gewesen sein. Das war 1982 im Pokalsiegerwettbewerb, den es damals noch gab. Ich glaube, seitdem haben wir nie wieder in Großbritannien und auch nicht in Irland ein Europapokalspiel gehabt. Man möge mich korrigieren, aber laut meiner.
Also zumindest für die 80er weiß ich, ist das nicht so. Also in den 90ern auf keinen Fall.
90er keinen Fall.
Dann
So, und
danach natürlich auch nicht mehr.
wir hatten 90er auf keinen Fall, dann waren wir 89 beim Europapokalwettbewerb, da waren wir auch auf gar keinen Fall, weil da war ich alt genug, da wäre ich sofort mitgeflogen. Tottenham war ich nicht dabei, da war ich 17, da hätten mich meine Eltern auf der Stelle ins Heim geschickt, wenn ich dahin geflogen wäre. Vor allen Dingen, weil dann auch, wenn du da mit 50 Mann hinfliegst in Tottenham und erstmal schön aufs Maul bekommst, das ist auch kein Spaß. Ich glaube, Tottenham war tatsächlich das letzte Spiel auf der Insel. In den 90ern kann ich mich an nichts erinnern.
Nee, da war nichts. Ich bin gerade am Überlegen, ob irgendwas im UI-Cup war.
UI-Cup waren wir, da war das größte Bordeaux. Da waren wir aber statt mit 12.000 mit handverlesenen 7 da und die kennst du auch alle 7. Buffo, Matze Thoma vom Eintrachtmuseum, Henninger, Pferd, Rainer Wohlgemuth.
So, und jetzt.
Und ich glaube, die Susi Leister-Schmidt von der Fan geht vor, ich glaube, die war auch in Bordeaux gewesen. Und 10 Jahre
Zähl
neben.
mal alle vom letzten Mal auf. Von den 12.000.
Ja, okay. Hast du Bock drauf?
Ah, ne, lass mal.
Ja. Sehe ich hier was? Traumgruppe. Lazio wäre hier wohl noch in der Fälle. Rom wäre natürlich schon geil.
Ja, bei Rom ist halt das Coole. Und da gab es damals Diskussionen, und ich verstehe solche Diskussionen nicht, die waren natürlich auch in sozialen Medien. Hier mit 12.000 in Bordeaux waren. Da waren Gladbacher, die sich dann beschwert haben, oh, wir waren mit, keine Ahnung, 13, 14 oder so angeblich in Rom. Ich meine, da schauen wir mal, ob es wirklich 12 bei uns waren und 13, 14 in Rom oder 15, das weiß ja eh keiner. Also, weil die Karten wurden ja eh nicht offiziell gekauft.
Ja.
Und darüber zu diskutieren, finde ich sowas von hirnrissig.
Ja, es ist.
Also, ich meine, man kann sich auch darauf einigen, dass beides coole Traditionsvereine sind und beide leisten
Genau
können.
das, genau das, genauso wie man auch
Ob
sagen muss,
der
wie.
jetzt irgendeinen Rekord aufgestellt hat, ist doch völlig egal. Und dafür zu sehen, wie viel Leipzig-Zuschauer dann bekommt, also das ist doch der Feind.
Eben, genau. Nein, das ist pubertärer Schwanzvergleich. Gladbach, Respekt vor dem, was den Rom hatten. Jetzt könnte man natürlich, wenn wir jetzt das Haar in der Suppe suchen, sagen, nach Rom zu kommen, ist auch ein bisschen einfacher, vielleicht,
Ja,
als
ja.
nach Bordeaux. Ja, da sind einfach, die haben einen
Und
größeren
du musst halt,
Flughafen.
und die haben halt auch, und das meine ich halt, das ist ja alles Gute an Rom, dass sie halt ein Stadion haben mit 80.000. Und
Richtig, richtig.
wenn du dann einen Verein hast, ist mir scheißegal, wie viele hier ankommen, dann kannst du das Ding auch voll machen.
Ja, genau. Nee, das ist also, wie gesagt, Respekt vor den Gladbachern, was die in Rom abgezogen haben, aber jetzt zu sagen, oh, wir waren besser als die Frankfurter, wir waren besser als die Gladbacher, drauf geschissen, aber so von der Papierform her würde ich sagen, ist das Bordeaux ein bisschen ein Tick geiler, weil du einfach gar nicht die Anzahl der Flüge dahin hast wie nach Rom.
Also es war, da musste man ein bisschen kreativ sein, aber es ist ja auch völlig egal. Aber
eben, es ist egal.
Wenn du einen Verein hast, wo es den Heimfans an sich nicht so wichtig ist, aber du hast ein großes Stadion, dann kannst du schon ein paar mitnehmen.
Richtig, richtig. So, in Köln muss ich sagen, allergrößten Respekt, weil ich finde, die Kölner waren fanmäßig letztes Jahr ganz gut gerockt. Also in London, ich meine, wie viel waren im Stadion? 3.000 vielleicht und dann noch 10.000 vorm Stadion. Das ist schon geil. Belgrad hatten die eigentlich auch einen ziemlichen Mob, ja. Und das Belgrad ist jetzt nicht so, da fährst du mit der Familie hin.
Aber die hatten auch schon coole Spiele, ne?
Hatten die auch. Wer war denn der dritte? Belgrad, Arsenal und wer war der dritte Verein? Weißt du das noch?
Hat das nicht Bate Borisov oder sowas irgendwie... Hat nicht diese Weißrussen?
Kann sein, weiß ich nicht mehr. Mir ist wirklich Belgrad, der Mob in Belgrad in Erinnerung geblieben, weil ich dann auch einfach gesagt habe, Belgrad ist einfach auch, da musst du Eier haben, ja, so eine Show abzuziehen. Wobei ich dann im Nachhinein wohl war es wohl so, dass die Wilde Horde und wie sie alle heißen, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich das wirklich nicht weiß und das nur vom Hören sage, dass die wohl angeblich laut irgendwelchen Kommentaren unter dem YouTube-Video erst am Spieltag selbst in Belgrad angereist sind, weil die keinen Bock hatten, da schon am Vorabend da zu sein. Und das ist jetzt auch kein spaßlos Belgrad, ja. Also dann da an die falschen Leute zu geraten und besoffen dann noch zu sagen, dass ihr blöde Wichser seid, weil wir eh viel geiler sind, hast du natürlich dann, die Überlebenschancen sind dann gleich null, ne. Das kannst du dann in Porto, wenn du die komplette Altstadt dann erobert hast, dir dann schon eher leisten.
Ich sehe gerade AC Mailand, wäre natürlich auch.
Ja, das wäre geil. Vor allen Dingen haben die eine Riesenhütte. Und ich hoffe, wie gesagt, wenn die scheiße sind, so wie Kopenhagen damals oder Porto auch, wobei Porto ja immerhin Gästekontingent verdoppelt oder fast verdreifacht hat, aber wenn Milan da drauf pocht, dass die nur Gästekontingentkarte abgeben, die 5%, dann wäre es richtig zum Kotzen, weil dann wäre das Stadion nicht mal ein Drittel voll. Was jetzt mal bei aller Liebe und wir wissen, dass wir Fans des geilsten Vereins der Welt sind, aber es hat sich halt noch nicht so bis nach Mailand rumgesprochen und die werden da, weiß nicht, 12.000 Zuschauer gegen uns haben, ohne uns, ja.
Weiß natürlich, wie sie es dann machen und sonst irgendwas, aber vielleicht kann ja Bergamo da noch helfen.
Ja, oder der Prinz, ne? Dass er sagt, Jungs, hör zu.
Ja. Ich kaufe das Stadion.
Was hast du eigentlich schon gesehen? Genau, wir machen eine geile Party und lass die Jungs mal rein. Da kommt 40.000 Bruders, ja? Ich möchte die alle im Stadion sehen.
Die stehen alle vorm Stadion und vorne der Kevin und er sagt einfach zum Ordner mit, kein Problem, die gehören zu mir.
Okay, also wir hoffen auf Prinz. Er hat uns in Berlin den Pokal geholt. Lass uns in dieses Stadion rein, ja. Wüsstest du eigentlich, dass Prinz jetzt rett? Hast du schon das YouTube-Video von ihm gesehen? Sensationell, der Typ ist so geil. Da fällt dir echt nichts mehr zu ein.
Die Fußstapfen des großen Rappers JJ Okocha.
Ja, stimmt, JJ hat ja auch mal gerappt, ja.
Ja. Ja, ich habe mir damals die Maxi gekauft. Ist aber, glaube ich, musikalisch auch nur Mittelfeld.
War nicht so, war jetzt kein, ich war nicht in den Top 10, ne, in Deutschland, glaube ich.
Nicht ganz.
Aber geil. Ja, okay, dann hoffen wir, also wenn wir bei AC Milan spielen, hoffen wir auf einen Prinzen, dass der da einen schönen Gästekontingent-Deal da mit seinem ehemaligen Verein klar macht.
Und der, aber wenn es einer macht, dann
er. Also. Und was ja auch, ich meine, jetzt können wir heulen, erinnern wir uns an unsere letzte Europapokalgeschichte zurück. Wir wussten ja schon aufgrund der Auslosung, dass wenn wir gegen Porto weitergekommen wären, hätten wir ja in Neapel gespielt.
Richtig,
ja. So. Und das wäre schon ziemlich, also es wäre brisant gewesen, weil Neapel ist auch, kann man auch mal abgestochen werden, ja, wenn du dich über die Pizza beschwerst oder so. Aber der Plan war ja, und ich will jetzt gar nicht so viel sagen, nicht, dass wir dann irgendwann wieder Neapel spielen und dann ist der Plan für den Arsch, aber der Plan war ja, dass wir mit der kompletten Meute nach Rom fliegen, fahren, wie auch immer. Und dann alle zusammen vom Rom mit dem Zug nach Neapel. Weißt du, wie geil das gewesen wäre, wenn da 2.000, 3.000 Eintracht-Fans quer durch Italien, als wenn das so ein 0815-Auswärtsspiel wäre, quer durch Italien da nach Neapel gefahren wären?
Ich glaube, die italienische Zuggesellschaft würde heute noch darunter leiden.
Ja, oder du hast dann den Sohn von dem Schaffner, der analog zu unserem Balljungen in Porto sagt, oh, ich musste zur Eintracht, denn was in Erinnerung geblieben ist, sagen die ganzen Fans im Zug.
Ja. Können wir ja noch. Ja, gut.
Jetzt habe ich es
Ja, mal sehen, was der überhaupt bringt,
herausposaunt.
ne?
Ja, wollen wir mal gucken. Also ich bin sehr gespannt auf die Auslosung und das wird natürlich dann auch Schwerpunktthema in unserer nächsten Sendung sein. In unserer nächsten Sendung, ich rede schon, als wenn ich beim Fernsehen wäre. Apropos nächste Sendung, jetzt ist ja Aufzeichnung Sonntag, das heißt Montag geht das Ding wahrscheinlich online und am Donnerstag, diesen Donnerstag ist dann der letzte Donnerstag des Monats, um genau zu sein, der 30. August ist wieder Eintracht Fans TV, Frei-Main TV. Diesmal haben wir als Studiogast Alex Schur. Und da werden wir natürlich auch so ein bisschen Saisonausblick machen und was er jetzt macht. Er ist ja jetzt in einer neuen Position. Er hat ja seinen Trainerjob bei der A-Jugend verloren. Und jetzt ist er in der Marketingabteilung von der AG. Und ja, ich hoffe, das wird eine ganz amüsante Sendung. Und die wird am Donnerstag um 19 Uhr und 21 Uhr auf Rhein-Main-TV und ab Freitag in der Rhein-Main-TV-Mediathek. Aber das wird nochmal über alle sozialen Kanäle und über die Bild-Zeitung wahrscheinlich und wo auch immer kommuniziert werden. Also kann man gar nicht verpassen. Und unser nächster Podcast wird natürlich nochmal auf die Auslosung eingehen. Und natürlich auch auf das Spiel gegen Bremen. Was hast du denn für ein Gefühl?
Ich möchte ein bisschen, ich bin, natürlich habe ich jetzt ein besseres Gefühl, als wir vor dem Freiburg-Spiel hatten. Ich bin aber noch ein bisschen restbeunruhigt, weil ich immer noch die Mannschaft nicht stark genug sehe. Oder besser als letzte Saison. Aber auf der anderen Seite, wann haben wir das letzte Mal zu Hause gegen Bremen verloren? Doch.
In oder zu Hause gegen Bremen oder in Bremen?
Zu
Weil
Hause.
in Bremen ist einfach. Letztes Jahr, als sich Radetzky den Ball
Ja.
selbst reingeworfen, quasi wie Jürgen, also etwas sah nicht ganz so blöd aus wie Jürgen Pahl. Nur Jürgen Pahl hat den Riesenvorteil, dass die Kameras alle ausgestellt waren und dass dann kein Mensch, also nie dokumentiert wurde. Grüße an Jürgen Pahl, mit dem ich ja per Facebook auch Kontakt habe. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht oder wenn er es hört, dann lacht er darüber. Ja, zu Hause gegen Bremen müsste ich jetzt auch lange überlegen. Ich glaube, das war so zu Hochzeiten. Da gab es
Also
mal
wir
dann
haben
richtige Klatschen gegen die, ne?
ja 2-6 und so
Genau,
gewonnen, was das
genau.
war. 0-6 war auch mal dabei. Oder 0-5. Ja,
Also ich sag
guck
mal,
mal, was.
seit dem Wiederaufstieg, müssten wir, nach meinem Dafürhalten, alle Heimspiele gegen Bremen gewonnen haben. Also wir haben auf jeden Fall keins verloren. Mag vielleicht noch ein 1:1 dazwischen gewesen sein, aber so gefühlt haben wir, glaube ich, alle gewonnen.
Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Aber das wollte ich halt gerade sagen mit, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen Bremen zu Hause verlieren, sagen wir es mal so.
Ja, ich meine, die Bremer, die wollen ja diese Saison Richtung, also sie wollen Europa angreifen. Und der ein oder andere Spieler träumt auch von dem Pokalsieg. Also wir sind der Motivationsgeber für den Rest der Bundesliga, was den DFB-Pokal anbelangt, dass die anderen jetzt auch mal ins Pokalfinale kommen und vielleicht mal sogar gegen Bayern München gewinnen. Haben wohl keine schlechte Truppe, wenn ein Max Kruse funktioniert. Ja, also wenn der fit ist, ist der natürlich. Ich bin ja totaler Max Kruse-Fan, auch weil er so ein bisschen verrückt ist, aber der hat quasi die Gladbacher in die Champions League gebracht, er hat die Bremer wieder nach oben gebracht. In Wolfsburg hat er nicht funktioniert, weil Wolfsburg einfach und Max Kruse, das ist einfach, passt gar nicht. Ja. Das ist so, als wenn Kevin Prince Boateng jetzt ein Opel Vectra fahren würde. Funktioniert nicht. Und wo war denn Max Kruse noch? In Freiburg hat er, ich glaube, die Freiburg hat er damals auch in den Europapokal gebracht. Also er ist natürlich schon bärenstark und haben wohl auf dem Transfermarkt auch ganz gut eingekauft. Und dieser Trainer scheint jetzt auch nicht so schlecht zu sein. Sein erstes Spiel für Bremen war ja dieses besagte bei uns, wo Allaire noch in der 90. oder 89. Minute da das Tor macht. Und da waren die Bremer auch schon recht stark. Also es war ein sehr, sehr glücklicher Sieg für uns. Und ja, muss man mal abwarten. Die Bremer sind natürlich auch so ein bisschen eine Wundertüte, aber ich glaube eher im positiven Sinne. Und es wird schwer
Übrigens,
gegen die.
um es aufzulösen, das beunruhigt mich jetzt. Die letzte Niederlage gegen Bremen war 2009. 32. Spieltag. Trainer bei uns war noch Friedhelm Funkel und bei Bremen Thomas Schaaf. Haben 5-0 verloren und zur Pause stand 0-0.
Zur Pause 0-0 und dann noch, ich kann mich an
Kannst
das
du dich
Spiel
noch
überhaupt
erinnern,
nicht
da war
erinnern.
direkt nach der Pause, daran kann ich mich erinnern, Patrick Ochs rote Karte wegen einer Notbremse im Strafraum.
Okay.
Und dann hat Bremen den Elfmeter verwandelt und dann ziehen wirklich die Tore wie reife Früchte, weil wir überhaupt mit dieser Umstellung nach der Pause nicht zurecht haben. Und haben 5-0 verloren. Die Parallele, die mir Angst macht, ist die Tatsache, die ich auch vor unserer Sendung mal nachgeschlagen habe, wenn wir das letzte Mal in Freiburg gewonnen haben.
Oh nein.
Es war 2009.
Oh nein. Oh nein. Ja,
Ich möchte jetzt
okay.
nicht für alle hier, die Woche verdorben haben, aber
Ja,
es war's.
okay. Ja, okay, das war's. Nee, okay.
Bleibt zu Hause.
Ja, bleib zu Hause und. Gut, okay. Ich breche das jetzt hier ab. Wie spät ist es jetzt bei dir?
Bei mir ist es jetzt 2:30 Mittag.
Okay, cool. Jetzt ist es hier 10:30 und ja, du hast mich jetzt geschockt, also meine Vorfreude. Ach ja, Bremen. Aber klammern wir das Spiel mal kurz aus. Ganz wichtig, um 10:30 Uhr ist Aufruf am Römerberg. 10:30 Uhr vom Römerberg Marsch ins Stadion. Und zwar alle, wenn vorhanden, in dem Choreo-Shirt aus Berlin, in dem weißen Pokalsiegershirt. Alternativ wäre dann, weil er nicht in Berlin war oder sie auch nicht in Berlin war oder weil die von irgendwelchen Kameradenschweinen die Choreo-Shirts geklaut worden sind von den Plätzen. Alternativ dann bitte im weißen Trikot oder nachträglich gekauften Pokalsiegershirt oder was auch immer. Alle in den weißen Pokalsiegershirts dann vom Römer zum Waldstadion am Samstag, um einfach nochmal diesen Pokalsieg beim ersten Heimspiel der Saison entsprechend zu würdigen. Und ich glaube, sowohl von Fanseite wie von Vereinsseite wurde ein Pokalsieg oder überhaupt ein Titel noch nie so gewürdigt, wie es gerade bei uns gemacht wird. Also es ist so geil, wie dieser DFB-Pokal rumgereicht wird und unterwegs ist. Ich darf weder einen Namen noch sonst irgendwas sagen, aber wir haben jetzt gerade Museumsuferfest in Frankfurt und der hat mir da Bilder gezeigt, wo dieser DFB-Pokal alles war. Mehr sage ich jetzt nicht, weil das verbietet sich, aber es ist einfach nur geil. Nur geil, geil, geil. Also wir kosten diesen Pokalsieg richtig geil aus und wir haben am Samstag geiles Wetter und kommt alle nochmal dahin auf den Römerberg. Und wir feiern das Ding nochmal gebührend und gehen dann ins Stadion. Und dann, ja, wer dann keinen Bock hat, weil er der Statistik glaubt, dann gegen Bremen ins Stadion zu gehen, dann kann er dann wieder nach Hause gehen. Scheiß drauf. Nein, wir gehen natürlich alle ins Stadion, feuern die Jungs an und ab zum Sieg. Denn wie gesagt, wir haben auch gegen die Bayern gewonnen und da hat alles gegen uns gesprochen. Also werden wir jetzt auch die Bremer schlagen. In diesem Sinne, Sebastian, sorry.
Sebastian, immer noch her.
Weil der Typ ist Stefan, aber jetzt mehr sage ich nicht.
Ja. Ja.
Ja, dann hören wir uns nach dem Sieg gegen Bremen und nach der Europapokalauslosung wieder.
Ja,
Ich wünsche dir noch
okay.
einen schönen,
Mal
angenehmen
sehen.
Nachmittag.
Mal sehen, ob noch sich was auf dem Transfermarkt tut.
Ach so, ja, stimmt. Ja. Gute Frage. Also ich höre überhaupt kein Gerücht. Es ging da mal kurz über eine angebliche Modestinteresse dann in der WhatsApp-Gruppe mal rum. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also der Gedanke war, der Allaire hat wohl ein Top-Angebot, wird dann verkauft und von dem Geld holen wir dann Modest. Aber das ist, denke ich mal, das ist völliger Schwachsinn.
Glaube ich auch nicht dran.
Er einen rechten Verteidiger, ne, für Timothy Chandler, denke ich mal, da wird was passieren.
Ich glaube auch, dass wahrscheinlich, gut, man hat ja auch schon gehört, vielleicht von Young Boys Bern und jemand, der mit ihm schon zusammengearbeitet hat, sonst irgendwas. Da wird sich die Woche, glaube ich, ja eh noch wegen Europapokal-Teilnahme und sonst irgendwas alles tun, also oder verändern. Und ich glaube, da kommt noch was.
Ja, es wird mit Sicherheit was kommen. Also es ist auch so, dass so zwischen den Zeilen, Adi Hütte hat da wohl auch nochmal sich geäußert, dass da ein Qualitätsspieler geholt werden soll. Also jetzt kein Quantitätsspieler, sondern wirklich ein Qualitätsspieler. Also wahrscheinlich dann auch echt ein Name. Bin ich mal auch mal gespannt. Und ja, Bobic hat gesagt, oder war das der Hübner, die haben gesagt, oh, Transferschluss ist dann am 31.08., da kann noch was passieren. Also ich denke mal schon, dass da noch was passieren wird. Also Geld müsste noch ein bisschen da sein.
Ja, es müssten noch ein paar gehen, ne? Also Herr Gotthard ist immer noch da. Fabian soll ja wohl vom Absprung sein.
Richtig, da bekommen wir dann auch noch mal, wenn denn irgendjemand geht, noch mal, kommt da was auf ein Einnahmenkonto hinzu. Ich war heute gerade so eine Twitter-Geschichte, dass heute bei der Trainingsgruppe 2b, es gibt keinen offiziellen Begriff dafür, Fabian wohl nicht dabei war. Also es kann schon sein, dass da relativ schnell jetzt Vollzug gemeldet wird. Beşiktaş ist wohl ein Kandidat, der gerüchtet wird, ja, wo er hingehen könnte.
Ja. Warten wir ab. Es wird spannend.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da wird also auch auf jeden Fall noch was passieren. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Die Woche. Freitag spannend, Samstag eh spannend und ja, Montag hören wir uns dann wieder.
Ja, ich setze mich am Samstag wieder aufs Golfkart
Ja, genau.
und schauen wir mal. Und wäre gerne
Ja.
im Stadion.
Ja, es hat ja auf jeden Fall jetzt schon mal Glück gebracht gegen Freiburg. Das heißt, deine Statistik und die Situation, wie du das Spiel wieder erleben musst oder wirst, sprich, hat ja Glück gebracht.
Es
Also keine
läuft.
Ahnung, müssten wir jetzt. Ach, ich sag mal 51, 49 für die Eintracht. Von den
Ja,
Chancen her.
ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Wäre geil. Und dann haben wir Länderspielpause. Also es ist immer so ein gutes Gefühl, diese langweilige Länderspielpause zu gehen mit einem Sieg. Sonst ärgerst du dich dann irgendwie 2 Wochen lang tot und wahrscheinlich, denn wenn wir gegen Bremen, dann verlieren wir saublöd gegen Bremen. Also wenn wir gegen die verlieren, verlieren wir hundertprozentig saublöd gegen die. So, alle.
Ja, eventuell so mit Ball ins eigene Tor reinwerfen und so.
Irgendwas ganz Komisches. Aber nein, ich will es jetzt nicht beschreien. Wird schon gut gehen.
Ja, ich hab schon so viel irgendwie so viel schwit in meinem Kopf rum, dass ich auch immer mit oh, sollen wir vielleicht nicht zu gut starten, sondern nur so mittelgut und ich habe zu viel Beispiele immer in meinem Kopf. Deswegen kann eigentlich gar nichts gut sein, egal wie wir spielen.
Ja, so geht es mir auch. Also, ich bin ja auch so ein Berufspessimist. Damit fahre ich aber eigentlich ganz gut, weil dann lasse ich mich immer positiv überraschen. Bin aber dann trotzdem mega deprimiert, wenn genau das eintritt, was ich befürchte. Also, es hilft mir eigentlich auch nicht weiter. Ach,
Ja,
jetzt hör mal auf. Komm, wird schon.
wir werden das schon irgendwie schaukeln.
Alles klar, so machen wir das. Also dann, ciao
Ja.
an alle, die uns zugehört haben. Immerhin schon wieder 1:27. Nase wird da schon wieder abgeschaltet haben, vermute ich mal.
Vermutlich.
Also in diesem Sinne, dann bis nächste Woche. Ciao.
ADAC!